Dieser Podcast wird präsentiert von
Krieghoff,
Okasandu Jagdsafaris,
Familie Scheiring,
Jagdschule Kretschmer,
Will und Apel.
Du wirst lachen, ich habe genau auf diese Frage gewartet, wie ich heute mit meinen Verspätungen des Flugs und so Zeit gehabt habe, mir gedacht, das wird sicher kommen, dass er fragt, was war deine Wow-Jagd? Ist das schönste Jagderlebnis gewesen? Oder was möchtest du noch einmal machen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß ganz genau, dass die Jagd, die was ich plane, wo ich als nächstes hingehe, meine Lieblingsjagd sein wird. Weil ich wohin gehe, wo ich vielleicht noch nicht war, wo ich was Neues entdecke, wo ich neue Kulturen, neue Länder, neue Leute, neue Freundschaften schließe. Das ist immer meine Lieblingsjagd.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW Podcast. Mein heutiger Gast ist der liebe Erich Müller vom Safari Club International Chapter Middle East. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du zu uns nach Hannover gekommen bist.
Vergnügen ist ganz auf meiner Seite.
Wir hatten das Ganze so ein bisschen jetzt mit dem SCI, hatten wir beim Podcast mit Tim Strohmeier ja so ein ganz kleines bisschen angekratzt. Da hatten wir mal einmal über das Measurement und sowas gesprochen. Ich finde aber dieses Thema sehr, sehr wichtig, weil es natürlich auch da so mit der Vereinsarbeit und mit allem drum und dran darum auch geht, dass wir die Jagd so weiter ausführen können, wie wir das jetzt auch tun. Und deswegen fände ich das, glaube ich, ganz gut, wenn du uns da mal einmal genau drüber erklären könntest, was SCI bedeutet, was alles damit zusammenhängt. Und wenn es okay ist, frage ich einfach zwischendrin ein paar richtig doofe Fragen für alle Zuschauer und Zuhörer, die überhaupt nicht wissen, was es ist. Und ich glaube, da können wir uns ein bisschen drüber unterhalten.
Schauen wir mal.
Fang an.
Also SCI steht für Safari Club International, ist ein amerikanischer Jagdclub. Und die Headline für SCI ist First für Hunters. Im Grunde genommen sagt das eh schon alles aus, dass wir die Rechte, unsere Rechte als Jäger dort vertreten und uns einsetzen dafür. Natürlich nicht nur für Jagd, sondern auch für Artenschutz. Hin und wieder fehlt mir ein bisschen so das deutsche Wort, weil ich schon zu lange von Österreich oder von Europa weg bin. Also hin und wieder kommt ein bisschen so ein englisches Wort rein. Aber
alles
ich glaube, wir kommen zusammen. Artenschutz ist im Grunde genommen für mich eigentlich ein sehr wichtiger Aspekt. Und darum stehe ich auch voll hinter diesen Werten, was Safari Club International vertritt. SCI in Amerika hat mit den internationalen Membern ca. 50.000 Mitglieder weltweit. Und wir haben in Europa ein eigenes Komitee. Also wir haben so einen übergeordneten Chapter Europa. Und dieses europäische Komitee ist der Schirmherr für alle europäischen Chapter. Wir haben in Europa den stärksten Chapter, der ist der italienische, gleich gefolgt vom spanischen. Das sind unsere zwei großen Leader, die sich sehr viel engagieren für die europäische Jagd. Wir haben einen österreichischen Chapter, wo ich unter anderem der Gründer davon war. Und es gibt einen englischen, es gibt einen ungarischen, wir haben im Aufbau jetzt einen rumänischen, Schweizer sind sehr aktiv. Was uns fehlt, ist Deutschland, was uns fehlt, ist Frankreich, eigentlich aus den zwei großen Nationen von Europa, wo es keinen Chapter gibt, aber vielleicht ein bisschen später auf das. Und ich habe mich dadurch, dass ich jetzt seit 20 Jahren im Grunde genommen in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebe, bin ich mit dem Mittleren Osten sehr verwurzelt. Und ich habe das schon immer irgendwo ein bisschen im Hinterkopf gehabt, diesen Leuten die Jagd, die ethische Jagd, ein bisschen näher zu bringen. Hat immer daran gescheitert, weil es ist reichlich schwierig, die einzelnen arabischen Länder unter einem Hut zu bringen. Speziell reden wir von den GCC-Staaten, also von den Emirates, von Saudi-Arabien, von Oman, von Bahrain, Katar und Kuwait. wo intern es oft einmal kleine Reibereien gibt, sagen wir es einmal so. Die alle unter einen Hut zu bringen, ist reichlich schwierig. Nur mit einem Land einen eigenen Chapter zu gründen, war eigentlich zu wenig. Somit braucht man diese ganze Brüderschaft vereint, dass es wirklich einen Sinn macht. Das ist mir nach einigen Jahren letztendlich gelungen, dass wir ein relativ junges Team gefunden haben, wo wir eine Rotation in diesen Verein machen, in diesen Chapter. Jeder Chapter ist eine Non-Profit-Organisation, also ein ehrenamtlicher Verein. Und wir haben es jetzt so gelöst, dass wir, wie jeder Verein, braucht einen Präsidenten, braucht einen Kassier, braucht einen Stellvertreter, einen Sekretär, also diesen Vorstand, also diese Board-Member. Und wir haben es jetzt so gelöst, dass wir gesagt haben, es wird eine Rotation alle 2-3 Jahre geben, dass wir jetzt anfangen mit einem Scheich von der Royal Family from Katar. Er ist jetzt unser Präsident. Und vom Kuwait, von den Emirates, vom Bahrain, vom Saudi-Arabien ist jeweils auch einer von der Royal Family, der als Vice-Präsident agiert. Das heißt, wir haben 4 oder 5 Vice-Präsident und einen Präsidenten. Und nach 3 Jahren gibt es eine Rotation. Dann wird jetzt der Sheikh Mubarak, for example, aus Kuwait, wird unser Präsident und der jetzige Präsident wird Vice-Präsident. Also mit diesem Rotationsprinzip funktioniert das sehr gut. Und wir haben auch vor, dass wir unser Gala-Event, das, was wir jährlich ausrichten sollen oder werden, genau dort in dieses Land hin mitbringen, wo jetzt der Präsident ist. Das System des SCI ist ja natürlich wie bei jedem anderen Verein, wir müssen schauen, dass wir Gelder reinholen. Und das wird, dieses Fundraising funktioniert mit, wir sagen halt Gala-Events dazu, dass wir im Laufe des Jahres Spenden sammeln. Das können Jagdreisen sein, können Sachspenden sein. Und diese Spenden werden im Rahmen dieser Gala-Veranstaltung versteigert. Hausnummer, wir kriegen eine Jagd aus Tansania, die hat einen Wert, sagen wir mal $25.000, kommt zu der Versteigerung. Wenn jetzt nicht sehr hoch der Preis geht, versteigert man die vielleicht für 10.000, 12.000. Der, aber es ist ersteigert, kriegt im Grunde genommen eine relativ günstige Jagd und wir kriegen aber eigentlich sehr viel Geld in unsere Kasse rein für unseren Chapter. Und dieses Geld, das, was wir jetzt einnehmen, ist natürlich nicht für uns. Wir verwenden das für Artenschutzprojekte, die wir selber auswählen können, oder auch für karitative Zwecke. Bei uns im Mittleren Osten wird so sein, dass man wahrscheinlich eine Splittung so mit 50-50 macht, dass 50% der Nettoeinnahmen in Artenschutzprojekte reingehen. Das muss jetzt nicht im eigenen Land sein, das muss nicht im Mittleren Osten sein. Das kann man genauso jetzt in Russland, das kann man in Afrika, das kann man auch geben, keine Ahnung, zur Auswilderung oder zur Wiederbelebung von mehr Auerhahn irgendwo in den Alpen. Also da sind wir nicht gebunden. Natürlich werden wir schauen, ob wir irgendwas in unserer Region finden. Und die anderen 50% werden für karitative Zwecke verwendet. Das heißt, kann sein Sachspenden oder Medizin zu Hospitäler. Das kann sein, italienische Chapter hat das vorgelebt, hat nach Kenia ein Ultraschallgerät geliefert mit dem Gewinn, was sie erzielt haben. Mir schwebt vor, mit ganz einfachen Mitteln, was nicht sehr viel Geld kostet, Augentropfen nach Äthiopien zu schicken. So viele Kinder haben Probleme mit den Augen. Simple Augentropfen mit ein bisschen Antibiotikum könnte sehr viel Hilfe leisten. Kostet nicht sehr viel, ist sehr zweckgebunden dort. Und wie wir die Projekte ausstatten, wo wir was hingeben, bleibt uns überlassen. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn was jetzt ein SCI mit sich bringt. Natürlich setzen wir uns für das Recht der Jagd ein, weil ich glaube, Jagd ist etwas, das was immer im Mittelpunkt steht, meistens natürlich von den Nichtjägern, Umweltschützern, Naturschützern und. Wir sind immer ein bisschen so diese Angriffslinie, dass wir ja nur diese Mörder sind und Killer. Aber ich glaube, die Jagd hat im Endeffekt, ist es nur ein Bruchteil, dass man den Abzug auf einer Waffe drückt, sondern da gehört viel mehr dazu. Die Hege und Pflege, die ganzen Stunden, die was wir ohne Bezahlung aufwenden, um unser Natur und unsere sag jetzt Fauna und Flora so weiter zu vererben zu können, so wie es wir vorgefunden haben, ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Und wir haben so Grundpfeiler in unseren SCI-Chapter im Mittleren Osten geprägt, dass wir sagen, okay, das eine ist die Jagd, das zweite Wichtige ist der Artenschutz. Das dritte ist das Erbe, das, was wir eigentlich vertreten müssen. Und dann ist die Bildung, ist ganz wichtig. Weil wir sehen, das Hauptübel eigentlich beginnt im Kindergartenalter. Weil wenn man dort das Kind schon geprägt wird von seinen Freunden oder von den Erwachsenen, dass der böse Jäger die kleinen Tiere, süßen Tiere mit den Kulleraugen totschießt und mit den Emotionen arbeitet, das kriegst du aus dem Kopf von einem kleinen Kind nicht raus. Das sitzt. Und mit Emotionen zu arbeiten, ist ein leichtes. Mit Fakten dagegen zu wirken, ist ganz schwierig. Und da setzen wir an. Und das geht eigentlich in den arabischen Ländern sehr gut, weil einfach das Verständnis ein einfacheres oder leichter ist, denen das zu vermitteln, dass das, was wir schützen, natürlich auch gepflegt, gehegt werden muss und da gehört der Abschuss auch dazu. Und es ist nichts Schlechtes, dass man jetzt dieses Fleisch, das was man vom erlegten Wild hat, dass man das isst. Und das geht bei den, ich sage jetzt den Arabern, noch etwas leichter, weil sie ja doch mit diesen Beduinen, Fischern, die sind immer irgendwo mit der Natur verbunden gewesen. Und da ist das Wild oder Flugwild hat einfach immer dazu gehört, dass man, egal ob das mit der Falknerei ist, ob das mit einem Hund gejagt wird, aber er muss ja seine Familie ernähren. Freilich leben wir nicht mehr jetzt 200, 300 Jahre zurück. Wir leben in einer modernen Zeit. Aber umso mehr sollte man eigentlich auf dieses Pflegen und Hegen Rücksicht nehmen. Wir werden immer mehr Leute, das natürliche Habitat wird immer schmäler und kleiner, wo sich die Wildtiere aufhalten müssen. Wir müssen ja doch dazu ein bisschen was beitragen, dass dieser Mensch-Wildtier-Konflikt ein bisschen gezügelt oder eingekämmt wird. Wilderei ist natürlich das, was bei uns eigentlich kein Thema mehr ist. Ja. Was haben wir offizielle in Deutschland vielleicht 200 Fälle im Jahr? 200 Fälle haben wir an einem Vormittag in Südafrika.
Ja.
Es ist ganz
haben wir beide schon live gesehen, wie es dann zustatten geht. Ja.
Absolut. Und wir machen uns da viel zu wenig Gedanken drüber. Und SCI ist doch als übergeordnet und international gesehen, setzt dort an, wo wirklich die Hilfe am notwendigsten ist.
Ich glaube, dass du sagst, dass wo die Hilfe am notwendigsten ist. Wenn ich daran denke immer, es wird sich ja auch viel darüber aufgeregt, ich sage jetzt mal einfach mal in Deutschland Gesetzesveränderungen, Trophäen, Importe, Exporte, gerade auch bei Jagdreisen oder wie Sachen ablaufen, finde ich immer wieder interessant, weil man nicht so viel davon mitbekommt, was gemacht wird. Ich habe das jetzt tatsächlich beim SCI, weil ich auch selbst schon auf der Messe auch in, da war sie noch in Las Vegas, auch einfach mitbekommen, wie viel dort in die Projekte reinfließt und wie das Ganze gehandhabt wird. wird und wie das Ganze dargestellt wird. Man muss sich auch vorstellen, wenn man dort auf der Messe ist, dass das dort auch nicht nur hundertprozentig um den Abschuss geht, sondern selbst auf der Messe auch immer noch gesagt wird, okay, was passiert mit dem Geld, wo kommt das rein? Es ist ein bisschen transparenter gehalten. Und ich finde das sehr, sehr interessant, wie du das gerade ansprichst, was alles hinter den Kulissen passiert. Und das sind ja so die Sachen, ich sag mal so, die der normale Jäger jetzt vielleicht in Deutschland, der seinen Jagdschein gemacht hat, sich vielleicht gar nicht so vor Augen gemacht hat. Natürlich ist Jagen und die Hege, die wir auch in Deutschland durchführen, wenn man den Jagdschein bestanden hat, natürlich auch angewandter Naturschutz. Aber ich finde das zum Beispiel, das mit so einer Organisation zu machen, eine sehr, sehr gute Sache. Und wie du das gerade sagst, ihr habt da 50-50, wie das Geld bei euch wieder in die Projekte reinfließt. Und am Ende des Tages, du hast gerade da bei Augentropfen in Äthiopien war es, ne? Hast du gesprochen? Das ist sind ja
nur zum Beispiel genau, halt.
Genau, aber das sind ja so die Punkte, wo man sich gar nicht so vielleicht jetzt so Gedanken drüber machen könnte, aber natürlich am Ende des Tages hilft es Menschen und wenn das Geld durch diese Galaabende und der Fundraiser, wie es auf Englisch heißt, da reinkommt, ist das natürlich eine super Sache.
Ich bin ja durch mein eigenes Jagdgeschäft, komme ja doch relativ viel in der Welt herum. Und ich war vor, sagen wir mal, 5 Jahren jetzt schon wieder her, wo es mir gelungen ist, dass ich die Jagd in Sudan wieder habe öffnen können, auf dem nubischen Steinbock, auf Menenschaf, auf Dik-Dik gibt es dort auch, Sol-Dik-Dik und die Eritrea-Gazelle. Da war ja 9, 10 Jahre komplett Schluss aufgrund der kompletten wirtschaftlichen Situation, auch der Sicherheitslage. Und 2020 habe ich dort wieder die Jagd öffnen können. Es ist gegangen 2 oder 3 Jahre und 2023 hat es dort diesen inneren Konflikt innerhalb von Sudan gegeben, wo die Regierungstruppen gegen die Rapid Force Truppen vorgegangen sind. Wenn man dort jetzt sieht, ein Land, das, was ich selber mehrfach bereist habe, was dort für ein Elend jetzt herrscht, natürlich jagt gar kein Thema mehr, also es wäre viel zu unsicher, dass man da einen Jäger wieder hinschickt, aber wenn man das Ganze ein bisschen mitverfolgt und Sudan und speziell diese nordafrikanischen Länder haben doch ein sehr nahe Verhältnis mit den arabischen Ländern und darum verfolge ich das oder kriege ich das ein bisschen näher mit, so viel Unheil, was dort entsteht, was dort für wirklich das Normalste, was man eigentlich zum Überlegen braucht, fehlt dort. Und wenn man dort ein bisschen helfen kann, ist es ja eigentlich nur menschlich. Das ist ein Part von diesen Donations, was wir reinkriegen. Und ich glaube, das ist, was wir viel mehr rüberbringen müssen, dass wir nicht nur jetzt diese Totschießer sind, sondern dass wir auch wirklich Hilfe leisten. Nicht nur gegenüber der Natur, sondern auch über den Menschen. Und das kommt nicht sehr viel rüber. Mit diesen Anti-Jäger ist es, ich verfolge das auf meinen Social Network, auf meinen ganzen Instagram oder YouTube und, wenn du dann so angefeindet wirst und du bist alles nur kein Mensch mehr. Für mich, ich kenne keinen einzigen Jäger, Gott sei Dank, der so radikal vorgeht und so wenig Respekt gegenüber einem anderen Mitmenschen hat, wie diese Pseudo-Naturschützer und ja, Tierschützer, die uns anfänden. Da fehlt es wirklich an jeder Förmlichkeit, an jeder Höflichkeit. Und es ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen so mit, dass wir in der Natur bleiben, mit Hummeln und Bienen und mit Fliegen. Natürlich gibt es viel mehr Fliegen wie Bienen und Hummeln. Nur eine Biene, es hat keinen Sinn, dass du einer Fliege beibringst, dass Nektar und Honig viel besser schmeckt wie Mist. Aber es ist einfach so, du wirst nicht Herr darüber. Einige Fliegen sind draufgekommen, vielleicht stimmt was, und gehen jetzt noch und gehen zum Fenchel und gehen zum Kümmel, weil das ist das Einzige, was sie noch ein bisschen bestäuben. Aber die wirklich nützlichen, sind die Bienen und Hummeln und andere Insekten halt, die ohne denen würde jetzt keine grüne Wiese mehr mit Blumen mehr existieren, würden keine Früchte mehr sein. Mit Fliegen alleine wirst du nicht überleben. Aber es ist sehr leicht, in der Menge einfach diese Pseudo-Weisheiten zu transferieren, weil es gibt fast keinen, der was vor Ort war. Ein Jäger, speziell internationale Jäger, die sind in Südafrika, die sind in Simbabwe, die sind in Mosambik, die gehen nach Alaska, die gehen nach Borneo, die gehen dorthin hin, wo jetzt ein Naturschützer nicht einmal drüber nachdenken würde, dass er dorthin hin möchte. Die liegen im Schnee, die liegen im Schlamm, die aber nicht immer nur, um jetzt ein Tier totzuschießen und eine Trophäe nach Hause zu bringen. Da geht es einfach um das Verständnis, das, was man entgegenbringt. Und ich glaube, speziell mit diesem Middle East Chapter haben wir da eigentlich ein Potenzial, das, was sich sehr, sehr gut entwickeln wird.
Ihr habt ja bei euch die Galaabende, so wie ich das mitbekommen habe, sind ja während auch die Messe tatsächlich in Katar ist. Vielleicht könntest du da nochmal was drüber erzählen, auch gerade über die Expos und vielleicht auch über die SCI, die jetzt ja in Nashville stattfindet. Ist ja auch immer wieder ein interessantes Thema. Also für alle, die mal unbedingt in die USA fahren wollen, solltet ihr unbedingt mal die Messe besuchen, weil es natürlich fürs Jagdliche was ganz anderes ist als das, was wir jetzt in Deutschland sehen. Ich finde es immer wieder super interessant, auch gerade was mich interessiert, zum Beispiel total die Trophäenpräparation, die man sich da angucken kann. Das ist einfach unglaublich. Also das Thema ist ja da auch nochmal 10.000 Mal größer geschrieben, als es bei uns ist. Deswegen guckt es euch auf jeden Fall mal an. Aber wie sind zum Beispiel die Messen gerade auch in Middle East?
Die größte Messe nach wie vor ist ja nach wie vor in Abu Dhabi. Und nur die Abu Dhabi-Messe hat sich im Laufe der Zeit immer mehr zu einem kleinen Jahrmarkt entwickelt. Also raus mit Jagdanbietern, nicht mehr so viele Waffenhersteller oder Büchsenmacher vertreten, was hat aber mit dem sehr schwierigen Waffenrecht in den arabischen Ländern zum tun. Du kannst nicht gleich so leicht eine Waffe drunten dir kaufen und die registrieren. Also es ist sehr, sehr schwierig. Was dort viel mehr zu tragen kommt, ist dieses ganze Outdoor-Camping, Ausrüstung-Geschäft. Das wird dort präsentiert. Und Abu Dhabi hat sich sehr weiterentwickelt in diese Tiershows. Dort werden Kamele prämiert, da werden Pferde prämiert mit Schönheit, da werden Falken, Hunde. Also es ist für mich nicht mehr eine wirkliche Jagdmesse. Aber es hat sich jetzt in den letzten Jahren in Katar, haben sie jetzt in Doha, die Sohel, ist jetzt, glaube ich, seit 2017, 2018, ist jetzt die Jagdmesse in Katar. Schwerpunkt Falken, auf klar, aber es wird immer besser und immer mehr geht in Jagd auch, also in die normale Großwild-, Kleintierjagd über. Es gibt mittlerweile auch in Kuwait City eine Jagdmesse, es gibt in Riyadh eine sehr gute Jagdmesse und unser Gala-Event vom Middle East Chapter ist genau in dieser Zeit, wo in Doha die Jagdmesse ist. Das ist in dem Zeitraum von 11. September bis zum 14. September. Unsere Fundraiser und Gala-Events, wir splitten es auf zwei Abende. Der 12. September wird eine Award-Zeremonie sein und der 13. September ist dann unsere reine SCI-Fundraiser-Gala. Beim Award haben wir als Chapter einen Hunter of the Year, also einen Jäger des Jahres Award kreiert, der unter dem Schirmherrschaft von Jim Schocke steht. Jim Schocke ist in der internationalen Jagdszene ein Begriff. Dann die Jägerinnen, der Jägerinnen Award wird von Reni Snyder als Patronage prämiert. Der Jungjäger Award wird unter der Patronage von Rex Baker stattfinden. Dann haben wir noch einen Fotografik Award, wo man verschiedene Kategorien an Fotografies, jetzt Porträt oder Natur oder Artenschutz, also wir haben verschiedene Fotografik-Disziplinen. Und wir werden einen Conservation Award, also einen Artenschutz Award, einen eigenen vergeben, der von Sergej Jasaczenski doniert worden ist. Also der ist in einer Größenordnung von $25,000 in Cash, was einer der, also wirklich, ich kenne keinen Chapter, der in dieser Größenordnung einen Award vergibt. Und wir haben auch einen Lifetime so einen Art Hall of Fame Award, der einer Person für sein Lebenswerk verliehen wird. Und während dieser Award-Zeremonie werden natürlich auch diverse Donations versteigert, die dann zum Beispiel auch dem, der was den Conservation Award gewinnt, dort auch noch zusätzlich finanziert wird, also in Cash und unseren Projekten dann zur Verfügung gestellt werden. Und der 13. September ist als reine Gala-Dinner, wo wir den SCI Fundraiser Abend heute ausrichten werden. Nashville, speziell die Nordamerikaner, ist, du kannst das nicht mit Europäern vergleichen. Sehr viele Donationen, die, obwohl alle die internationalen Jagdanbieter dort ausstellen, also sehr viele, und die, weil es begrenzt ist, also die haben, glaube ich, eine Warteliste von 300-400 Outfittern, die was warten, dass einer rausgeht, weil sie einfach limitiert sind vom Platz, und die sind voll, und obwohl sie wissen, dass dort in Nashville, wo jetzt eigentlich der Haupt, die nächsten Jahre das veranstaltet wird, werden immer diese Donations, diese Versteigerungen abgehalten, also jeden Tag, also es fängt immer meistens am Mittwoch oder Donnerstag an, geht dann bis Sonntag, und jeden Tag sind gewisse Versteigerungen und Online-Auktionen, Live-Auktionen, wo die Jäger, die nordamerikanischen Jäger, auch europäische Jäger, einfach nur dort hingehen, weil sie wissen, da können wir gut zu einer Jagd kommen und mit unserem Geld tun wir auch was Gutes. Ja. Das, was dort wieder zu Projekten, die was wir praktisch mitfinanzieren. Obwohl die Aussteller wissen, dass sehr viele nur dort hinkommen und eine Jagd ersteigern und sie verlieren ja praktisch einen Kunden, freuen sie sich trotzdem drüber und sind drüben. Das ist halt, und der Nordamerikaner gibt oft bei Versteigerungen wesentlich mehr Geld aus für eine Jagd, die er normalerweise zum gleichwertig billiger beim Outfitter kriegen könnte. Wenn ich diese Schafjagden, diese Donations hergebe, glaube ich, wo waren wir heuer? $630.000 oder $620.000 für ein Rocky Mountain Bighorn Schaf. Ist enorm. Wir haben einen Markor, einen Bukhara-Markor, jetzt ist es ja der Usbekistan-Markor aus Usbekistan, es ist eine neue definierte Art, nicht mehr der Bukhara, hat einen Wert von 140.000. Wenn man normal in Usbekistan beim Outfitter kauft, ist versteigert worden bei SCI, bei Grand Slam Club Obis gleich darauf, für 160.000. Obwohl der was immer steigert hat, weiß, ich könnte ihn billiger direkt beim Outfitter kaufen, gibt er mehr Geld aus, weil er genau weiß, ich tue was Gutes damit. Da unterscheidet er sich zum europäischen, großteils zum europäischen Kunden oder Jäger sehr. Weil wir schauen immer, dass wir es möglichst günstig kriegen und ja nicht zu viel zahlen, was absolut legitim ist. Und darum sehe ich auch unsere Donation, ob wir das jetzt in Österreich machen, ob wir das jetzt im Mittleren Osten machen, als sehr gute Chance für die Jäger, dass sie zu einer günstigen Jagdreise kommen und wir trotzdem aufgrund der Donation zu guten Geldmitteln kommen, die was man wieder zielführend einsetzen kann.
Ich finde das ganz interessant. Wir waren ja letztes Jahr, ich hatte das schon ein paar Mal erzählt, letztes Jahr waren wir ja mit einem Reporter unterwegs. Und der Reporter hat mich gefragt, Max, warum gehst du jagen und was bringt das? Und die Standardantwort von allen Jägern, die, glaube ich, Auslandsreisen machen, ist immer zu sagen, weil es den Leuten vor Ort hilft. Ich finde das immer, das haben, wie gesagt, schon ein paar Mal gesprochen, ich finde das immer relativ kritisch, weil das ist ja nicht der Grund, warum man selber das macht, sondern das ist das, was tatsächlich das bewirkt. Aber, so wie du es gerade ansprichst, bringt sogar noch doppelt was, weil man die Jagd trotzdem macht und noch Geld rein und das ganze Geld praktisch immer noch reinfließt in die Projekte, die danach funktionieren. Deswegen finde ich das Prinzip eigentlich so genial.
Funktioniert aber nur mit Hilfe der Leute, die uns die Donations geben.
Ja.
Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab vor den Leuten, die das gerne machen. Natürlich, du kriegst auch Donations, wo du schon weißt, der gibt dir es nur, weil er im Ende des Tages trotzdem wieder einen Profit macht. Der gibt dir eine 10-Tages-Jagd mit 2 Wildorten für frei. Er weiß natürlich, dass keiner nach Namibia oder nach Simbabwe oder Südafrika fliegt, nur für 2 Wildorten für 10 Tage. Der weiß, wenn er da runterfliegt, schießt er noch das oder erlegt er das. So am Ende des Tages rechnet es sich wieder für ihn. Aber es gibt sehr wohl Outfitter. Wir haben gekriegt auch einen Makor aus Usbekistan, einen Steinbock von Usbekistan, einen Steinbock von Tadschikistan, Steinbock aus der Mongolei. Die könnten das ohne Probleme. Keiner fliegt nach Usbekistan an Makor-Jagner, der was normalerweise 140.000 kostet, und sagt dann noch, okay, ich tue noch an Agali oder an Transkaspien-Ureal dazunehmen. Diese wird es nicht geben. Also der verliert wirklich von seiner Quota relativ viel, aber der gibt es uns gerne, weil er sagt, wir tun was damit.
Ja.
Wir helfen. Und vor diesen Leuten wirklich Hut ab. Die sind wirklich top.
Wie wird man denn Mitglied beim SCI?
Im Grunde genommen ein 2-minütiges Online-Prozedure. Du gehst auf die Webseite von Safari Club International, kannst dich dort sehr rasch unter Join, also unter Hilf mir, was ist...
Beitreten. Ich musste gerade auch nachdenken.
Man wird schon wirklich ein bisschen mit der deutschen Sprache dumm, dass gewisse Wörter nicht mehr einfallen. Aber du drückst auf Join, du hast bei Safari Club International 3 verschiedene Möglichkeiten. Du wirst ein Jahresmitglied, das kostet $65. Du wirst ein 3-Jahres-Mitglied für $150 oder ein Lifetime-Member für $1.500. So diese 3 Möglichkeiten hat man bei Safari Club International. Gibst den Namen ein, gibst die Adresse ein, gibst dein Passwort rein, gibst deinen Username rein, zahlst mit der Kreditkarte und ist in 2-3 Minuten erledigt. Du kriegst dann, wenn du Mitglied bei SCI International bist, jedes Monat eine Jagdzeitung, alle 2 Monate ein Hochglanzjagdmagazin. Du kriegst die Einladung für Nashville, für die Convention und du hast mit dieser, du hast auch den Zugang dann zum Rekordbuch. Ich finde, das Rekordbuch ist eine sehr sinnvolle Angelegenheit, weil wir aufgrund der Eintragungen im Rekordbuch auch ein bisschen einen Überblick und Statistik der einzelnen Trophäen Menge und Trophäenstärke ein bisschen mitkriegen, weltweit. Also wir wissen, wie viel in Selu, in Tansania oder in Maasai oder in Simbabwe oder in Mosambik oder egal, in Rumänien, Karabatengams, wie viele haben wir im Jahr Eintragungen, wie ist die Stärke im Vergleich zum letzten Jahr? Also das gibt da ein bisschen einen Überblick über die Qualität. Und natürlich, wenn du siehst, es wird immer besser, kannst du sagen, die Jägerschaft, diese lokale Jägerschaft, betreibt es wirklich auf hohem Niveau, was jetzt den Wildbestand betrifft. Somit ist das Rekordbuch nicht nur, dass man jetzt sagt, oh, ich habe einen Weltrekord oder ich habe eine Top-10-Trophäe, sondern es gibt eigentlich einen Überblick der Statistik. Und mit dieser Mitgliedschaft bei SCI International kannst du dann jeden einzelnen Chapter weltweit beitreten. Du kannst einen Chapter beitreten, 4, 5, 10, also, komplett gleich.
Ja. Vielleicht haben wir in der Zukunft sogar einen SCI Germany. Sind ja alles Sachen, die eventuell noch passieren können. Du hast es ja eben schon mal angesprochen, dass das Ganze für Frankreich und Deutschland fehlt. Ist ein interessantes Thema. Aber ja, ich denke, dass das gerade bei der Jägerschaft, die wir in Deutschland haben, auf jeden Fall keine schlechte Sache wäre. Ich frage dich mal nochmal eine Sache, was mich brennend interessiert. Du bist ja auf der Welt schon wirklich viel, viel rumgekommen. Was war so das ausschlaggebendste Jagderlebnis, was du in deinem Jägerleben hattest, wo du sagst, das und nichts anderes, Max?
Du wirst lachen. Ich habe genau auf diese Frage gewartet, weil ich heute mit meinen Verspätungen des Flugs und so Zeit gehabt habe, mir gedacht, das wird sicher kommen, dass er fragt, was war deine Wow-Jagd, ist das schönste Jagderlebnis gewesen oder was möchtest du noch einmal machen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß ganz genau, dass die Jagd, die was ich plane, wo ich als nächstes hingehe, meine Lieblingsjagd sein wird. Weil ich wohin gehe, wo ich vielleicht noch nicht war, wo ich was Neues entdecke, wo ich neue Kulturen, neue Länder, neue Leute, neue Freundschaften schließe, das ist immer meine Lieblingsjagd. Ich glaube, wenn ich rückblickend hinschaue, ein Wahnsinnserlebnis für mich war der Polarbär.
Glaube ich.
Der Polarbär im Frühling bei zugefrorenem Meer ist etwas, was jagdlich wirklich eine große Herausforderung ist. Also Polarbär jagt im Frühling, du kriegst deinen Polarbär und es ist auch nicht wirklich sehr schwierig, zum Polarbär hinzukommen. Es ist Eis. Aber das ganze Ambiente, das ganze Habitat, diese Eisschollen, die was aus dem Meer sich da irgendwo rausgewurzelt haben und kristallblau schimmern, diese Temperaturen, wo du bei minus 45 Grad draußen jagst und dann gehst ins Zelt rein und es hat minus 35 und du musst dich aus deinen Kleidern rausschälen, weil sonst erfrierst am nächsten Tag, wenn du aus dem Schlafsack rauskommst. Diese Überwindung ist enorm. Du hast 2 Minuten, 3 Minuten, wenn du das heiße Wasser hast und du tust da irgendwo eine japanischen Nudeln rein oder du tust da nur einen Teebeutel reinhängen, in 2 Minuten ist es ein Eisklumpen. Also du musst relativ schnell sein, dass du das trinkst, weil sonst ist es wieder Eis. Ich kann mich erinnern, ich habe natürlich habe ich immer mein Foto- und Videokamera mit und ich habe beim Filmen ist mir ein Wassertropfen von der Nase auf meine Kamera getropft. Und genau dort, wo der Auslöser war, im selben Moment ist nichts mehr gegangen. Gefroren. Fertig. Ja. Es ist grenzwertig, aber es ist so ein einschneidendes Erlebnis, was genial ist. Aber ich muss auch sagen, egal welche Bär gejagt, ob das Alaska oder British Columbia, ob das Tadschikistan, es ist alles, hat seinen eigenen Wert, seinen eigenen Erlebnisfaktor. Ob ich jetzt in Kamerun im Regenwald oder in Borneo mit Blutegeln irgendwo überdeckt bin, hat alles seine eigenen Reize.
Finde ich sehr, sehr gut, dass du das sagst und ich glaube, das gibt auch einen Einblick, dass du wirklich viel erlebt hast, aber ich glaube, es gibt ja immer noch weitere Erlebnisse und ja, man kann das ja auch bei dir so ein bisschen einsehen, was du schon gemacht hast. Es gibt ja auch ein paar Filme von dir, die man sich angucken kann. Erich, erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit, die du geopfert hast, um hier hinzukommen und auch über den, sagen wir, über den SCI zu sprechen. Das sind ja auch diese Dinge, die dann natürlich auch zu dieser Öffentlichkeitsarbeit und zu dieser Vereinsarbeit, die man ja am Ende des Tages auch für die Jäger tut, gehört das natürlich dann da auch mit dabei. Deswegen da erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Muße, die du da reingesteckt hast, auch heute hier hinzukommen. Und ja, ich denke, wenn ihr dort für den Erich spannende Fragen habt, wir machen ja immer so kleine Reels aus dem Ganzen raus, die wir natürlich dann auch mit dir teilen, könnt ihr ihn natürlich dann da auch gerne Sachen fragen. Ihr könnt es bei YouTube kommentieren und ich glaube, er steht euch da Rede und Antwort, wenn ihr was wissen wollt.
Jederzeit und gerne. Und ich hoffe sehr, dass wir in Bälde einen SCI German Chapter haben, weil es ist wirklich notwendig. Als Frankreich ist bereits ein bisschen in Arbeit und ich würde mich sehr, sehr freuen für unsere europäische Jägerschaft, wenn auch wirklich Deutschland mit einem eigenen Chapter als Vorreiter da vor uns geht, weil es ist ja doch, wir als Österreicher haben einen Chapter und Deutschland nicht. Das kann es doch nicht sein. Ha?
Wir geben uns größte Mühe. Vielen, vielen Dank, Erich.
Gerne.